Wie würdet ihr unseren roten Faden hier vervollständigen?
Also wir haben ja jetzt hier schon einige Punkte dran stehen. Was würdet ihr für den dritten Abschnitt als einen prägnanten Satz formulieren? Wie würdet ihr diese Verse zusammenfassen?
Sünde verlangt radikale Einschnitte. Klingt interessant. Hat jemand erkennt schon?
Ballast über Bord werfen?
Entschuldigung.
Ballast über Bord werfen?
Ja, schön, bitte. Sünde verlangt radikale Einschnitte. Ballast über Bord werfen.
Diszipliniere dich, um in das Heil zu kommen. Als Beispiel.
Diszipliniere dich, um
in das Heil zu kommen.
Mann, ich will gerne einen Satz dranschreiben, deswegen müssen wir jetzt entweder alles zusammenschmeißen, einen langen Satz. Diszipliniere dich, um ohne Ballast ins Heil zu kommen. Den ersten Satz habe ich leider schon vergessen.
Sünde verlangt radikale Einstellung.
Sünde verlangt radikale Einstellung?
Das war der erste.
Okay. Soll ich das ranschreiben einfach mal? Oder der Ballast soll da mit rein? Oder? Also ich hätte gerne noch mehr Imperativ. Das klingt immer so, Sünde verlangt radikale Einstellung. Da hinten, da ist irgendwo Sünde und da muss irgendjemand radikale Einschnitte machen. Hier hat Jesus ja ganz gesagt, du.
Sünde hat keinen Platz in deinem Leben.
Ja, ist auch nicht dramatisch genug. Also es stimmt, aber die Dramatik des Abschnittes geht verloren. Weil da geht es ja um rausreißen und abhacken.
Heiligung fordert radikalen Einschnitt.
Heiligung? Einschnitte?
Schritt.
Abschnitte. Okay, wir machen das nochmal. Heiligung, verdammt.
Oh, die Sünde.
Radikale, was soll ich schreiben? Einschnitte, Einschritte.
Ich habe nur Schritte.
Schritte. Okay. Jetzt kommt dieser Vers 10. Kleinen verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmel ist. Wir werden uns gleich über die Engel nochmal Gedanken machen, was die in dem Kontext zu suchen haben und was damit gemeint ist. Ob die jüdische Tradition vielleicht doch recht hat, dass es Schutzengel gibt oder ähnliches. Aber zunächst interessiert mich der Punkt, dass ich sage, wenn ich mir den roten Faden angucke, wenn ich mir angucke, was wir gerade in den Versen 8 und 9 gelesen haben, pass auf, packe alles ab. Wenn ich hier formuliert habe, Heiligung verlangt radikale Schritte, was hat jetzt Vers 10 dort zu suchen? Merkt ihr, also für mich entsteht da so ein Bruch. Erst sagt er mir, was ich jetzt tun soll in meinem Leben, und dann kommt die Aussage, verachtet die Kleinen nicht. Das ist für mich erstmal irgendwie da. Passt besser nicht. Könnt ihr mir helfen, zu verstehen, warum der Vers vielleicht doch passt?
Vers 6 und Vers 9 können ja ein Stück weit eingeschoben sein, dass der das Thema von Vers 5 nochmal wieder aufgreift.
Eine Variante, die Verse 6 und 9 sind eine Art Exkurs, ein eigener Einschub. und 6 und die Verse 5 und 10 sind dann die Klammer, die das Thema festhält. Anders vorstellen.
Ist Vers 10 nicht so, so eine Art Wiederholung von Vers 5, nur negiert? Vers 5 ist ja, wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen. Und Vers 10, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Mhm. Aufnehmen und nicht verachten ist ja eigentlich, naja gut, nicht ganz.
Geht in welche Richtung?
Ja.
Genau. Also Variante 1 ist es eine Klammer und die Verse, also die Verse 5 und 10 sind eine Klammer. 6 bis 9 sind ein Exkurs, ein kleines Thema, was gebracht wird. Die andere Variante ist, in 5 war das Thema eigentlich abgeschlossen, dann kommt ein spezielles Thema, die Verse 6 bis 9, nämlich alles, was zur Sünde verführt, muss irgendwie abgeschafft werden. Weder der Verführer sollte existieren, noch die Verführung. Das wäre dann 6, 7 und 8, 9. Und 10 wäre dann eine Wiederholung. Denkt dran, alle sind Kindlein, alle sind mit Sünde konfrontiert, alle werden immer wieder fallen und verachtet diese Sünde bitte nicht. Das ist dein Vorschlag gewesen. Haben wir noch einen dritten?
Wenn man jetzt geht, sind natürlich eigentlich auch, wie wertvoll für Gott die Kleinen sind. Mhm. Auch das richtige Verhalten am Tag.
Ja. Das Fürsten, so ist nicht euer, der Wille eures Vaters, der in den Himmel ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe.
Was sehe ich, dass die Haltung haben, auch wenn der Kleine sich da verirrt und schon ist immer so ungefähr, sondern dass Gott halt jedes Einzelne wichtig.
Okay, das ist genau die Aussage von 12 bis 14, die stellen wir noch einen kleinen Moment zurück, sonst habe ich keine Balance mehr. Merkt ihr, was ich gestern einleitend sagte, das ganze Kapitel 18 eigentlich den Charakter Gottes beschreibt, nämlich wie er über uns Gläubigen denkt, wie liebevoll er bei uns denkt. Und jetzt wird aus verschiedensten Blickwinkeln drauf geguckt. Die Sünde in mir, die Sünde, die jemand anders an mich heranträgt, die Tatsache, dass jemand abfällt oder weggeht irgendwie. Es geht immer um den Gläubigen und dass Gott aus allen Blickwinkeln darum besorgt ist, dass es dem Gläubigen gut geht, dass er heilig lebt, dass er heilig wandelt, dass Sünde aus keinem Zugangskanal den Zugang finden muss. Das sind die Tenore. Und von daher ist es mir egal, auf welche Strukturierung wir uns einigen am Ende. Ob das ein Exkurs ist, und dann der eigentliche Text weitergeht, oder ob immer wieder so ein Thema aufflammt, nämlich dieses Hauptthema, die Kleinen sind kostbar in Gottes Augen. Aber es beschreibt wunderbar uns als Gruppe, uns als Menschen, aber auch uns als Gruppe. Und während es am Anfang um das Miteinander der Brüder ging, wer ist groß, wer ist klein, also es eigentlich um die Gruppe ging, hat Jesus den Fokus plötzlich auf die einzelne Person verändert, nämlich gesagt, wenn du nicht umkehrst und wirst wie ein Kind, er redet zwar in einer Mehrzahl, aber natürlich diese Umkehr muss jede einzelne Person treffen, Vers 3, er geht von der Gruppe auf das Individuum. Junge, du musst erstmal ein rechtes Verständnis von deiner Position haben. Im zweiten Schritt hast du dann dieses Verständnis, was du von deiner Person hast, im Umgang mit anderen Personen haben. Ihr seid beide Kindlein, so wie der Steppke, der da drüben steht, immer noch seit gestern Abend. Aber Junge, und dann, was ist, wenn wir an dieses Kindlein Sünde herangetragen wird durch Menschen? Das sind die Verse 6 und 7. Was ist, wenn in diesem Gläubigen Sünde ist? Wie soll der damit umgehen? Es geht also nicht mehr um das Miteinander, sondern eigentlich darum, was mache ich als Person? Mit meinem Accountability Contract habe ich es aber wieder in die Gruppe gepackt. Also ich dachte, vielleicht kann ich ja mein persönliches, individuelles, intimes Problem mit einem Bruder teilen, damit wir gemeinsam an meiner Heiligkeit und vielleicht auch wechselseitig an der des anderen arbeiten. Und jetzt, egal was ist, verachtet die Leute nicht. Sünde ist ein gegenwärtiges Thema im Leben des Einzelnen und ein gegenwärtiges Thema damit auch in der Gruppe. Bitte verachtet die Leute nicht, wenn sie kämpfen mit der Sünde. Und jetzt kommt dieser Einschub, Vers 10b, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit im Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Ich habe es eben angedeutet, es gibt so eine jüdische Tradition, die besagt, dass jedes Kind einen Schutzengel hat, oder dass jeder Mensch einen Schutzengel hat. Ich glaube nicht, dass das biblisch ist. Nicht aufgrund dieses Verses. Ja, da steht von ihren Engeln etwas. Aber das heißt es nur gar nichts. Das heißt, dass es Engel gibt, die sich um diese Kinder kümmern. Dass jedes Kind einen eigenen persönlichen Engel hat, steht da nicht. Sondern, was der Herr Jesus hier eigentlich, und da müssen wir den Kontext beachten, das ist ja kein Lehrvertrag über Engel hier, die er hält, sondern eigentlich hat er ja einen bestimmten Kontext. Und was er hier sagt, diese Kindlein, Achtung, wir stehen in der Gefahr, sie zu beachten, sie nicht aufzunehmen, wie es sich gehört, diese Kindlein, auf die achten sogar Engel. Engel passen auf diese Kinder, und wir wissen, Kinder sind die Gläubigen, Engel passen auf Gläubige auf. Engel, die an den Lippen des Heiligen Vaters im Himmel, nicht in Rom, des Heiligen Vaters im Himmel hängen und jeden Befehl dieses Heiligen Vaters ausführen. Diese mächtigen Engel, schlagen wir den Testament nach, wie mächtig sie sind, diese mächtigen Engel achten auf die Gläubigen. Gott hat seine kräftigen Engel geschickt, um diese Gläubigen irgendwie zu hüten, zu beschützen, dass sie sich um sie kümmern. Wie könnt ihr einen solchen Menschen verachten, wenn Gott seine mächtigen Engel über sie wachen lässt? Das ist der Argumentationsgang, meiner Meinung nach. Es geht nicht darum, einen Schutzengel zu bewegen, es geht auch nicht um kleine Kinder, sondern es geht um Gläubige. Und was der Herr Jesus hier an der Stelle klar macht, diese Engel sind einerseits voll auf das Angesicht Gottes ausgerichtet, sie achten genau, was der Vater sagt, und wenn er sagt, fliegen sie los, laufen sie los, erscheinen sie, was auch immer sie genau tun, und kümmern sich. Und wenn Gott seine Engel schickt, um solche Leute zu bewachen, wie können wir solche Menschen verachten? Das ist der Argumentationspunkt. Eigentlich nur nochmal, nehmt solche Leute auf, denn sie sind in Gottes Augen wichtig. Achtet nicht auf das, was sie tun, nicht auf ihre Qualität als Mensch, als Mann, als Frau, sondern in ihrer Person achtet sie einfach, weil sie von Gott geadelt sind. Sie sind Kinder des Vaters, deswegen sind sie wertvoll und sie werden von Engeln geschützt. Deswegen sind sie wertvoll. Vers 12, wie gesagt, 11 überspringe ich. Könnt ihr irgendwo mal einen Prediger einladen, der euch den entsprechenden Vers aus dem anderen Kapitel vorliest. Also Lukas 19, Vers 10 steht dieser Vers, der jetzt hier nicht unbedingt drin stehen müsste, Matthäus 18. Aber Vers 12 heißt es, was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das irrende Schaf? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Du hast ein schönes Wort, ich habe deinen Namen vergessen, sag ihn mir. Johann, du hast ein schönes Wort verwendet. Hattest du das Wort Schwund benutzt? Genau. Kennt ihr das Wort Schwund? Also jemand, der ein Einzelhandelsgeschäft hat, kennt das. Man kauft am Jahresanfang 100 Lois, stellt hin. Man verkauft laut Kasse 50 Lollis und am Jahresende stellt man fest, da sind aber nur noch 40 Lollis im Regal. 100 weniger 50 ergibt 50. Es sind nur 40 da. 10 Lollis Schwund. Schwund ist der Oberbegriff für, da hat jemand vielleicht geklaut, oder der Lolli ist runtergefallen, kaputt gegangen, dann schmeißt man ihn weg. Also, das passiert halt. Das gehört zum Schicksal eines Einzelhandels dazu, dass Sachen einfach irgendwie nicht ihrer eigentlichen Bestimmung nachkommen. Die verschwinden. Vielleicht sind die verklebt, vielleicht ist die Verpackung eklig, irgendwie muss man was wegtun, oder es wird geklaut, oder irgendwo ist eine Kiste ganz tief hinten im Lager versteckt und kein Mensch findet sie wieder. Das nennt man Schwund. Und das Schöne ist hier, dass der Herr Jesus sagt, an diesem Bild, ist ihr als Menschen, wenn ihr 100 Schafe habt, dann akzeptiert ihr 1% Schwund nicht. Ihr akzeptiert nicht. Naja, habe ich halt 99 Schafe, das eine ist ja nur 1%. Sondern ihr werdet loslaufen und gucken, wo auf dem Weg zwischen Weide und da, wo ihr hingeht, wo ist es denn hängen geblieben, in irgendeinem Dorn gestrüppt oder wo ist es vielleicht in eine kleine Grube gefallen. Ihr werdet gucken und schauen. Das macht ihr als Hirte. Das ist natürlich die Sprache der Landwirtschaft oder der Viehwirtschaft an der Stelle. Das ist nicht mehr unsere Welt. Aber Aber im Einzelhandel heutzutage ist ein Drittel sein Schwung schon richtig gut. Die rechnen viel übrig höheren Zahlen. Die rechnen mit Diebstahl und Unterfallen und Verdorben und so weiter. Aber beim himmlischen Vater ist 1% Schwund nicht akzeptabel. So wichtig ist eine Gemeinde. So wichtig sind der Einzelne in der Gemeinde. So wichtig sind das Kindchen, das Kindlein, ein kleines. Wir merken, es redet immer um Gläubige. Und Gott sagt, wenn ich 100 Gläubige habe, würde ich das 100 Gläubige am Ziel ankommen. Ich akzeptiere nicht, dass eins auf der Strecke bleibt. Und das finde ich ein sehr trostreichen Akt. Das Interessante ist in Vers 12, dass da nicht steht, und wir reden ja hier, das ist der Bild, was er verwendet, dass da nicht steht, ja, wenn dann eins fehlt, dann wartet er, bis das Hundertste wieder zurückkommt. Ja, vielleicht bin ich mit den 99 ein bisschen schnell voranmarschiert, ich bin ja so ein kräftiger Wandersmann und die 99 konnten gut folgen und der eine, naja, der braucht immer noch ein bisschen länger, aber der wird schon hinterherkommen, lass uns mal ein bisschen warten. Sondern er parkt die 99, stellt alle anderen Themen anscheinend beiseite und geht aktiv los und sucht, dass der Hund schafft. Warum? Weil es so wichtig ist. Was hat das Ganze in unserem Kontext zu tun? Wir reden die ganze Zeit über Gemeinde, über Christen in der Gemeinde, wir reden über den Umgang mit diesen Christen in der Gemeinde, wir reden über den Umgang mit Christen, die vielleicht auch sündigen, weil sie kindlein sind, weil sie nicht erwachsen, nicht über die Kindheitssorgen hinausgegangen sind. Was hat dieser Text uns zu sagen? Oder andersrum, was könnte ich da anschneiden an unseren Faden? Jeder Einzelne ist wichtig. Wäre zum Beispiel etwas, was man jetzt aus deinem Beitrag formulieren könnte?
Gott will, dass jeder Einzelne ankommt.
Gott will, dass jeder Einzelne ankommt.
Jeden Einzelnen so sehen, wie Gott ihn sieht.
Die waren ja schon gut. Ich glaube persönlich, dass sich ein roter Faden durch den Text zieht, das habt ihr mitgekriegt. Und ich glaube, dass mit diesen Versen schon der nächste Abschnitt vorbereitet wird. Und ich würde ja mal ganz kurz ein bisschen überfliegen, worum geht es denn ab Vers 15? Denn es wird nicht nur ein statischer Begriff geschrieben, Gott will, dass alle ankommen, sondern ich für mich persönlich, ich habe es auch bei mir hervorgehoben, ist ein Wort, dass der Hirte sucht. Er sucht das irrende Schaf. Also es geht nicht nur darum, am Ende vom 100 an, sondern es beschreibt auch, was der Hirte tut, um dieses Schaf wiederzufinden. Er geht aktiv los und sucht. Und jetzt guckt, was Verse 15 fortfolgende sagen. Da geht es um einen Bruder, der sündigt. Das erste Mal, dass wirklich von einem Bruder die Rede ist, wörtlich die Rede ist. Und der sündigt. Und Jesus erwartet von seinen Nachfolgern, dass die diesen Menschen nachgehen. Wenn ein Bruder sündigt, dann gehe hin und führe ihn wieder auf den rechten Weg in meiner Formulierung. Das heißt, wir haben hier oben ein Bild, wie dem hundertsten Schaf aktiv nachgegangen wird und es würde wieder in die Herde der Heiligen geholt wird. Und ab Vers 15 sehen wir dann, ach ja, genau so sollen es wir machen. So, von daher können wir jetzt einen allgemeinen Satz schreiben und formulieren nachher Vers 15 den Imperativ, nämlich den Befehl. In Versen 12 bis 14 ist ja kein Befehl, sondern was wir tun sollen. So, mach mal nochmal deine Formulierung. Für hier, hast du die noch dazu?
Die einzelnen Schriftungen.
Okay.
mach mal eine Klammer dazu. Jeder Einzelne, selbst 1%, ist wertvoll. Und wir merken uns, dass das dann in den Abschnitt 5 übergeht. Das heißt, wenn aber der Bruder sündigen soll.
Den Abschnitt möchte ich jetzt nicht eröffnen, den Vers 5, weil wir haben eine Länge dafür, aber dann nachmittags das sind irgendwie. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde noch Zeit, wo wir jetzt gemeinsam überlegen können, wie wir diese Zeit füllen. Ich möchte sagen, warum ich denke, dass die Verse 12 bis 14 nicht unnötig sind. Oder andersrum, warum ich denke, dass wir die Verse 15 fortfolgende nie ohne die vorhandenen Verse betrachten sollten. Als wir gestern mal ein bisschen gesammelt haben, für das Wort Gemeindezucht. Das heißt, 15 fortfolgende beschreiben Gemeindezucht. Früher das Kirchenzucht, das ist kirchlich ab, wir sind dann aus der Kirche raus alle, haben Gemeinde gegründet und nennen das Ganze Gemeindezucht. Ich hasse dieses Wort eigentlich, weil es zumindest im heutigen Sprachgebrauch die falsche Richtung angibt. Züchtigen. So schnell versetzt mit bestrafen. Ich weiß, dass man das anders verstehen kann. Aber sprich ein Menschen auf der Straße an, wenn er sein Kind züchtigt, dann sagt er entweder, ich züchtige mein Kind nicht, ich darf machen und tun, was ich will. Ich bin in der 68er Generation groß geworden. Oder er sagt, naja, wenn mein Kind nicht macht, was ich will, hol ich ihm eins um die Ohren. Das ist das, was wir in den Versen 15 machen. Und wenn ein Bruder in der Gemeinde nicht tut, was wir wollen, dann hauen wir ihm eins um die Ohren. Ja, das ist es leider in manchen Gemeinden. Fehlverhalten wird bestraft. Das ist aber nicht der Geist, der hier drin steckt. Überhaupt nicht. Und deswegen habe ich diesen langen Weg mit euch gegangen, um von 18.1 zu fahren und zu sagen, das Maßgebliche, das Dominante, das, was unser Herz verändern soll, ist das Herz des Vaters im Himmel, der die Kleinen lieb hat, der die Kleinen achtet, der sagt, hey, ihr seid alle Kleine und ihr seid Sünder. Was ihr seid, seid ihr in Christus. Ja? Und diese Kleinen müssen beschützt werden. Sie dürfen nicht durch Menschen verführt werden, sie dürfen nicht durch sich selbst verführt werden. Und wenn dann doch etwas passiert, wenn dann doch derjenige sündigt, dann ist er wie ein kleines Schaf, das von der Herde abkommt. Aber dieses Schaf werden wir doch bitte nicht erschießen, weil es abgekommen ist, sondern wir werden die 99 gut laufenden Arten, Stillstand, er geht nicht weiter, wir werden losmarschieren und das eine Schaf, das ein Problem hat, suchen, aus dem Gestrüpp entfernen, auf den Arm nehmen und zur Herde tragen. Und die Herde nimmt dieses Schaf dann natürlich wieder auf. Ich greife ein bisschen vorweg von dem, was kommt. Aber ich glaube, dass das der Geist ist. Dass es bei Gemeindezucht nicht um geht. Und ist das halt im Begriff, ja? Scheiße. Einer von uns ist gefallen. Das ist traurig sein. Mist. Der Vater will nicht, dass ein Kind verloren geht. Er will nicht, dass ein Kind strandet. Er will nicht, dass ein Kind verachtet wird oder das ist sündig. Gott will Sünde in Gemeinde nicht. Gott will Sünde nicht im Leben eines Einzelnen. Und einen von uns hat es erwischt. Und dann sind die Leute da und sagen, okay, jetzt hatte es Priorität, dass wir uns um dieses eine Schaf kümmern. Paul, ich rede ganz allgemein, wenn du willst, sagst du ein bisschen mehr. Du warst die ganze Zeit weg, also immer wieder draußen und drin. Und ich habe eine Fantasie, warum du draußen warst. Vielleicht ist es Quatsch, als Bild ist es aber trotzdem perfekt. Paul hat uns gestern von jemandem berichtet, ohne Namensnennung, der Stress in der Familie hat, in der Ehe. Und heute Morgen hattest du gesagt, dass der vielleicht völlig gestrandet sei. Ja. Also sich das vielleicht voll laufen lassen oder irgendwas. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wenn Paul draußen ist, ist er jetzt auf der Suche nach diesem einen? Klappert er die Kneipen ab oder die Brücken oder was auch immer man in München macht, wenn man abstürzt? Dann dachte ich mir,
Ist das eine richtige Entscheidung oder ist das eine falsche Entscheidung? Da steht ja irre viel. Ja, du merkst, dass hier oben ab und zu läuft, wenn ich ein Seminar halte. Ich habe überlegt, genau das ist richtig. Dieses Seminar oder diese Zeit miteinander ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn da ein Schaf ist, das ein Problem hat, dann parken wir schon die 99 Schafe. Und kümmern uns um das, was nötig ist. Die nehme ich dem einen nach. Besuchen wir es. Habe ich es halbwegs so richtig interpretiert? Ja. Wunderbar. Und das wünsche ich mir, dass das der Geist der Gemeinde ist. Dass wir nicht Sonntag für Sonntag, ich bringe jetzt Beispiele, ohne zu wissen, wie es bei euch genau läuft. Vielleicht läuft das bei euch sogar wunderbar. Wir machen Sonntag für Sonntag unsere Gottesdienste. Und die Moderation muss gerade laufen. Es müssen wieder drei Lieder von einem Chor gesungen werden, drei Lieder von der Gemeinde. Dann kommen die Vorankündigungen, dann sind es die Abkündigungen. Ich habe eure Terminologie nicht drauf. Von oben muss eine Predigt sein und danach wird gebetet. Es muss da alles exakt laufen. Das ist gut. Ich bin Fan von vorbereiteten, durchdachten, durchgebeteten Gottesdiensten. Aber das Leben ist noch anders. Ich will nicht rechtfertigen, dass Leute chaotisch an Gottesdienst rangehen, wenn sie die Chance hätten, es besser zu machen. Aber vielleicht muss auch nochmal Gottesdienst streichen und der Prediger sagt, ich werde heute nicht über meinen Text predigen, weil ich habe heute Morgen erfahren, einer unserer Brüder, einer unserer Schwestern ist wirklich in Schwierigkeiten. Sind wir 99, die stark sind und tolle Kerl? Nein, wir sind ja auch Kindlein. Da sind wir 99 Kindlein bereit zu sagen, wir warten jetzt hier. Wir verzichten auf unser Programm. Die 99 Schafe wollten eigentlich nach Hause. Aber wir sind jetzt bereit, hier geparkt zu werden. Wir sind dumm, auf der Wiese rumzustehen. Bis der Hirte sich um das Sonderste gekümmert hat. Sind wir bereit, oder sagen wir, nee, komm. Das eine ist ein Problem, das andere ist ein anderes Problem. Man muss sich gegen Gottesdienst streichen, bloß weil in der Gemeinde jemand ein Problem hat. Dann findet vermutlich kein Gottesdienst im Jahr statt. Aber ob diese Herzensbereitschaft da ist, einer von uns hat ein Problem und wir wollen uns um dieses Problem kümmern. Das müssen wir alle machen, aber sind wir bereit, dass grundsätzlich das Leben plötzlich anders läuft als geplant. Das ist, denke ich, ein Herz, was sich hier in Vers 12 bis 14 andeutet. Und was dann passiert, also wie das dann konkret aussieht, dass jemand hinterhergeht, hinter das Schaf. Das wird ab dem Vers 15 fortfolgende beschrieben. Aber es ist nicht, du machst Mist und wir als Gemeinde müssen dich bestrafen, sondern es ist ein ganz anderes. Es ist das suchende Herz eines Irrenden, der verstanden hat, wie der Vater über dieses Kindlein denkt. Und er ist ohne Verachtung unterwegs. Er ist grundsätzlich bereit, in der Person den Herrn Jesus zu sehen, auch wenn die Taten, die er tut, natürlich nicht Jesus ähnlich sind. Aus seiner Zeit kostbarer Mensch. Jesus hat ihn zum Kind Gottes gemacht. Engel haben auf ihn Acht. Deswegen ist er kostbar, auch wenn er gerade weggegangen ist von der Erde und in Sünde vielleicht lebt und verharrt und sie rechtfertigt und auch andere versucht mit in seine Sünde hineinzuholen vielleicht. Aber ich will ihm gerne nachgehen, denn am Ende ist er Kind Gottes. Das ist so, denke ich, die Vorlage für das, was wir in den Versen 15 fortfolgen lesen. Und mein Begriff für das, was im 15. fortfolgende steht, ist ein anderer. Ich nenne es nicht Gemeindesucht aus den benannten Gründen. Gemeindekorrektur. Den Begriff habe ich übernommen von einem Buchautor, der genau ein Buch mit diesem Titel geschrieben hat, Heilende Gemeindekorrektur. Und ich fand ihn, auch wenn er sprachlich etwas schwerlastig ist, das gebe ich gerne zu, ich fand ihn besser. Weil das Ziel, ich in dem ist, das, was in Matthäus 18, Vers 15, Vers vorgesteht, hat ein Ziel, heil werden. Derjenige, dieser Bruder, der da sündigt, dieses Schaf, was da abgekommen ist, soll wieder heil werden. Das ist das Ziel von Gemeindekorrektur. Es ist eine Aufgabe der Gemeinde. In Versen 12 bis 14 ist zwar vom Hirten die Rede, und ihr in eurer Gemeindeform müsst aufpassen, dass ihr das Wort Hirte nicht lateinisch übersetzt, Pastor daraus macht, denn Pastor ist das lateinische Wort für Hirte,
Und dann sagt, du bist es ja nicht mehr, aber das ist sein Job. Und die anderen 99 sagen, na, ich bin ja noch ein Schaf auf der Wiese. Es ist ein Bild, was in Vers 12 bis 14 eingesetzt wird, dass man sich um das verloren gegangene Schaf kümmert. Es ist keine Job Description. Wir werden sehen in Versen 15 fortfolgend, dass das ganz individuell ist. Wenn dein Bruder sündigt, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, wenn du deine Schwester sündigen siehst, das geht uns alle an. Deswegen finde ich gut, dass das Wort Gemeinde hier dran steht. Das ist eine Aufgabe der Gemeinde. Nicht jeder muss losrennen zu der Person 1, aber wir alle sollten aufeinander Acht haben und regelmäßig durchziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 99, wo ist 100? Wir sollten dieses Netzwerk haben, das uns überhaupt auffällt, dass jemand fehlt. Und mit fehlen meine ich, vielleicht im Gottesdienst fehlt. Vielleicht ist er auch im Gottesdienst anwesend, aber sein Herz ist nicht mehr bei Jesus anwesend. Ja, es gibt ja Leute, die als lebendige Hülle noch in den Gottesdienst kommen, aber der Predigt nicht mehr zuhören, beim Gebet nicht wirklich beten, die auch kein herzliches Empfinden haben für das Miteinander. Und dieses Fehlen kann ich nicht mit einer Checkliste feststellen. Wäre doch simpel heutzutage. Alle kriegen so eine Magnetkarte und wenn man zum Gottesdienst kommt, einfach wupp, durchziehen, so wie das manch einer vielleicht bei seinem Arbeitgeber machen muss. Ja, und irgendjemand, der gut mit Computern kann, ja, schreibt ein Datenbankprogramm und zipp, wird ein Bericht gemacht, sobald jemand dreimal in Folge nicht da war. Ja, und dann wird automatisch eine E-Mail an irgendjemand geschickt. Nee, so können wir Gemeinde nicht leiten. Dieses, wir achten äußerlich auf Anwesenheit, heißt, wir achten auf Äußerlichkeiten. Aber eigentlich ist doch viel mehr wichtig, wo steht derjenige in seiner Beziehung zu Jesus. Und das geht nur, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben. Wenn wir einander kennen, wenn wir einander treffen. Und damit meine ich nicht, doch, der hat 7 Reihen hinter mir gesetzt am Gottesdienst. Das ist nicht treffen. Das ist physisch im gleichen Raum sein. Wir brauchen also als Gemeinde ein Netzwerk, wo wir miteinander einander kennen. Das kann ein Pastor nicht leisten. Das können 3 Gemeindeleiter nicht leisten. Da ist jeder gefordert. Von daher, Ziel von dem, was in Vers 15 fortfolgend steht, ist heil werden, dessen wir sündig. Das ist eine Aufgabe von Gemeinde und es definiert Gemeinde, weil es nämlich Einfluss hat auf das, wie wir eigentlich miteinander umgehen in der Gemeinde. Wie wir aufeinander Acht haben. Wie wir unsere Aufgabe sehen in der Gemeinde. Paul hatte irgendwann heute, ich weiß nicht genau wann, ein Bibelwort, mindestens im Hinterkopf, ich weiß nicht, ob ich es zitiert hatte. Muss ich jetzt aber nochmal nachgucken, wo es steht. Hebräer 10, 25, genau, das ist Hebräer 10, Vers 24 und 25. Hebräer 10, die Verse 24 und 25. Anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen oder im Stich lassen, heißt es in der Elberfelder Fußnote, wie es bei einigen Sitte ist, sondern lasst uns einander ermuntern und das umso mehr für den Tag herannahen seht. Lasst uns einander aufeinander Acht haben. Lasst uns einander ermuntern. Lasst uns einander anreizen zu guten Dingen. Liebe, gute Werke. Und dann kommt dieser Einschub, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Das heißt, was auch immer mit Zusammenkommen gemeint ist, dieser klassische Gottesdienst ist ja nicht das, was wir hier im Zusammenkommen meinen, das ist eine Form davon. Aber wir müssen zusammenkommen. Und in diesem Zusammenkommen, in dieser Gemeinschaft, wie wir es heute formulieren, muss folgendes Platz haben. Aufeinander Acht haben. Einander ermutigen und anreizen, müssen dort ihren Platz haben. Und der Sonntag, ich bin ein Fan vom Sonntag, ich bin ein Fan von Predigt, ich bin ein Fan von langer Predigt, ich bin ein Fan von Singen und Beten. Das sind gute, wichtige Dinge. Aber es ist nicht alles. Gemeinde ist nicht Sonntag 10 bis 11.30 Uhr. Gemeinde ist Sonntag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr. Natürlich dürft ihr arbeiten gehen und ihr dürft euch mit eurer Ehefrau mal ins Schlafzimmer zurückziehen und da ist dann kein anderer. Aber es sollte ein Denken da sein. Meine Aufgabe ist als Mitglied in dieser Erde, als Mitglied in einer Gemeinde, dass ich auf andere Acht habe. Und da kann der eine vielleicht nur auf einen oder auf zwei Acht haben. Und vielleicht sind diese einen und diese zwei die eigene Frau und die eigenen Kinder. Vielleicht ist das alles, was du leisten kannst. Vielleicht kannst du mehr leisten. Und dann gibt es Leute, die das verantworten, dass das geschieht in der Gemeinde. Wie sind denn wir der Gemeindeleiter? Aber die Aufgabe, aufeinander Acht zu haben, steht jedem erstmal zu. Im Rahmen der Möglichkeit. Und das wünsche ich mir sehr, dass wir das vielleicht nachher der Matthäus 18, 15 lesen, dass wir diese positive Denken haben, jetzt nicht die Philosophie des Positive Thinking, sondern einfach wieder das grundsätzliche Denken. Das, was in Matthäus 18 beschrieben ist, da geht es nicht darum, einem eine reinzuwirken oder dafür zu sorgen, hier den Dreck aus der Gemeinde rauszukippen. Das ist ein Ergebnis vielleicht des Ganzen. Weil der Punkt ist hauptsächlich, wir wollen Menschen wieder heil machen, wir wollen unsere Aufgabe als Gemeinschaft gerecht werden, indem wir aufeinander Acht haben, wir wollen einander ermuntern, wir wollen einander zu guten Dingen anreizen und vielleicht ist es auch möglich, dass wir einander ermahnen. Und wie dieses Ermahnen läuft, steht in Matthäus 18, 15. Und das ist das, was sich in dem Wort Korrektur auch verwirkt. Matthäus 18, 15 beschreibt heilende Gemeindekorrektur. Habt ihr Fragen, Anmerkungen, ein bisschen erwartet?
Liegt am Thema.
Ja. Der von der Frage, die wir da haben, ist genau. Dann lass uns wieder beten miteinander. Eine gute Knopf. Ja, herein.